Isra 3. Letzte Woche haben wir ja die ganze Liste von Namen gesehen, ne? Diese Familienstämme, so diese Familienoberhäupter, Sohn und Plant. Meine Studienbio sagt, sind müssten so um die 50.000 Menschen gewesen sein. 50.000 Juden, die zurückkehren. Und ich musste die ganze Woche dann ab und zu mal drüber nachdenken. Das habe ich letzte Woche nicht gesagt, so mein Kopf war auch echt total breit durch die Grippe. Aber was mich nicht losgelassen hat, war halt, keine Ahnung, ich bin total begeistert von den Leuten. Ne? So, weil die sind durch ihre Sünde wurde prophezeit schon 150 Jahre vorher, dass sie in Gefangenschaft kommen, beziehungsweise dass Jerusalem zerstört wird. Ne, und die in ein anderes Land müssen, in die Welt, zu den Heiden, dass sie nicht mehr ein Volk sind, jetzt so mit eigenem, ne, so, und da leben die 70 Jahre, ne. Wir haben gesehen, dass, Jesaja war das, nee, Jeremia, oder? Wer hat gesagt 70 Jahre? Ich glaube Jeremia, ne? Ich habe es ja hier aufgeschrieben. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, nicht, dass ich noch,
Jesaja.
na, Jesaja, 44, 26, genau. So, hat vorher gesagt, so genau 70 Jahre werden sie von Nebukadnezar weggeführt, dann, und nach 70 Jahren kommen sie wieder zurück und Gott baut alles neu, ne? Gott hat vorher gesagt, dass alles zerstört wird, auch der Tempel und die Mauern und bla, so, und uns halt krass, weil wir haben ja gesehen, hier sind freiwillige Gaben des Hauses Gottes von etlichen Familienhäuptern, ne? Und da haben wir gesehen, dass ein halbes Kilo Gold zusammengekommen ist und 2,5 Tonnen Silber. Und da muss ich drüber nachdenken, nur weil die nicht in Jerusalem waren, sondern außerhalb, heißt es ja nicht, dass die ein schlechtes Leben hatten. Da waren ziemlich viel reich geworden. So ein, denk an Daniel, dem ging es echt gut, ne? So ein, oder dieser, ne, wie ist der? Zerubabel, der jetzt die erste Gruppe nach Jerusalem zurückführt, um den Tempel zu bauen. Aber auch diese Männer hier und diese Frauen und die Kinder, die dabei waren, die haben zum Teil ein gutes Leben verlassen, eine Sicherheit, die sie hatten, und auch einen Namen und einen Sitz, den sie hatten, ne, und haben alles verlassen auf gut Glück, auf Vertrauen, weil Gott ihnen den Geist gab und ihnen es aufs Herz gab, kommt. Baut den Tempel. Und nicht nur das, so, das ist ein ziemlich krasser Missionsansatz, weil die Leute verlassen Sicherheit in der Welt und alles, ihre Betriebe und Firmen, was auch immer, so, und wissen, dass sie in ein Land kommen, das total verwüstet und zerstört ist. Dass sie erstmal ihre Häuser bauen müssen, dass sie erstmal ihr Feld von Trümmern befreien müssen und neu bewirtschaften müssen. Fürs Vieh, die Weiden neu anlegen und klar, so, und dass die dorthin gehen, um hart zu arbeiten. Ne, so viele Menschen sind es nicht, ne, die an den Tempel dann arbeiten im Endeffekt. So, und es ist eine harte Arbeit. Ne, Tag ein, Tag aus zu bauen und dann ohne Mauern, ohne Schutz, ohne Armee und Soldaten, die ihn beschützen, in einem Land, wo das Thema heute, wo der die Perser Leute hingeschickt haben, die, ach, wenn ich es mir nur merken könnte, Samariter und so, die sich vermischt haben mit den restlichen jüdischen Frauen, die da waren und so weiter. Und überall waren neue Stämme und Clans, die da sich gebildet haben. Und die waren feindlich gesinnt gegen die Juden, die zurückkommen, um Jerusalem wieder zu bauen. Also sehen wir auch heute, die hatten Angst beim Bauen, ne? Und die hatten Feinde ringsherum, das sehen wir in den nächsten Wochen. Und auch trotzdem stehen die auf und sagen, Gott, wir bauen an deinem Tempel, an deinem Gottesdienst. Wir wollen teilhaben, verlassen das hier, was wir haben. Und das, was wir haben, an Reichtümer, da wollen wir dir was geben. Ne? Und da kommt so viel zusammen, das ist der Wahnsinn. Von daher ist ein ziemlich krasser Missionseinsatz hier. So habe ich mir überlegt. Ne? Von daher hat so einen Grund, warum Gott die Namen hier aufschreibt. Das ist, denke ich, zur Ehre. Ne? Diese Familienhäupter hier sterben nicht aus. Sondern werden von Generation zu Generation vorgelesen in Gottesdiensten. So. Und wir hatten gesehen, dass, oder ich habe letzte Woche gesagt, dass ich da aber auch uns sehe, so, ne, den Weg, wie wir aus der Welt kommen, zu ziehen zum Volk Gottes und wie Gott seinen Tempel baut durch uns, ne, und sein Gottesdienst anfängt in unser Leben zu wirken, wie wir zu Anbetern werden. Also lasst uns weitersehen. Also das Erste, was wir gesehen haben, was passieren muss, ist, dass der Mensch erstmal von Gott hört, klar, ne, wenn der Geist zu ihm spricht, aber dass der Mensch dann noch aufsteht und sagt, ja, ich gehe zu dir und ich gehe zu dem Ort, wo du zu finden bist. Und das war damals der Tempel. Ne. So, ich gehe auf die Reise und verlasse die Welt, um in deiner Stadt zu wohnen. Ne. Und wer die Entscheidung trifft, der nennt sich Christ, wiedergeboren. Aber eine Sache fehlt noch, und die kommt heute. Esra 3, Vers 1. Als aber der siebte Monat nahte und die Kinder Israels nun in ihren Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem. So, da ist Einheit da, da ist Gemeinschaft da, aber nicht nur das, da ist ein Geist da. Die Leute sind in einem Geist dort und haben die gleiche Vision und folgen und tun für Gott. So, ne? Und Jeschua, der Sohn Josadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder, die machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf darzubringen, wie es geschrieben steht im Gesetz Mose, des Mannes Gottes. Und sie errichteten den Altar auf seine Grundfeste, obwohl Furcht vor den Völkern der umliegenden Länder auf ihnen lastete. Und sie opferten dem Herrn Brandopfer darauf, Brandopfer am Morgen und Brandopfer am Abend. Und ich fand es interessant, das Erste, was sie bauen, ist nicht der Tempel. In Vers, ja, es kommt gleich, lass uns mal durchlesen, Vers 4. Und sie feierten das Laubhüttenfest so, wie es geschrieben steht, und opferten Brandopfer Tag für Tag in dem vorgeschriebenen Zahl, was für jeden Tag bestimmt war. Danach auch das beständige Brandopfer und die Brandopfer für die Neumonde und alle heiligen Feiertage des Herrn. Dazu die Brandopfer für jeden, der dem Herrn eine freiwillige Gabe darbrachte. Am ersten Tag des siebten Monats fing sie an, dem Herrn Brandopfer darzubringen, obwohl der Grund für den Tempel des Herrn noch nicht gelegt war. Sie gaben aber den Steinmetzen und Zimmerleuten, ja, okay, das brauchen wir noch nicht. Ich fand es echt interessant, ne? So, weil wir das so menschlich planen und organisieren, so, unser Bauauftrag ist Tempel bauen, ne? So, haben wir von Gott bekommen, wir wissen, wie wir bauen müssen und bla, dann ist das Erste, was man logischerweise macht, das Fundament, ne? Erstmal gucken, da und da abstecken, den Eckstein setzen, so sieht's aus, Fundament gießen und dann wird der Tempel gebaut, ne? Und dann kommen alles, was außerhalb ist und der Schnickschnack so. Aber es ist cool, die fangen, ihr Tempel ist, und die haben es in dem Moment da wirklich kapiert. Und ich denke, das ist auch das, was Jesus uns gelehrt hat. So, als allererstes müssen wir rein sein, gerecht sein. Als allererstes bei unserem Tempel bauen geht es darum, Gemeinschaft mit Gott wieder zu haben. Und das geht nur mit diesem Opfer. Ne? So, sich zu reinigen, frei zu sein von den Sünden. Das hier war ja nicht nur der Altar, sondern wir haben gelesen, die haben auch angefangen, bevor sie überhaupt den Grund gelegt haben für den Tempel, die ganzen Feste zu feiern. Laubhüttenfest und bla bla bla. Ne? So, und das Laubhüttenfest ist ein ziemlich lustiges Fest, ein schönes Fest. Es geht 8 Tage. Es fängt mit einem Sabbat an und endet mit einem Sabbat. Ne? Und die Leute bauen sich aus allem Gestrüpp, was sie so finden, so ein Hütten, ne? Laubhütten. Und da drin pennen die 8 Tage. Ne? Das ist Campen. Ne? Die campen da und dann kommen die ganzen Opfer dazu. Das heißt Barbecues. Ne? Die campen, machen Barbecues, die singen, die tanzen, die feiern, ne? Das ist einfach nur eine Woche der Freude. Ne? Da kommen Opa und Oma rüber oder Tante und Onkel und dann am nächsten Tag feiern wir da und so und dann wird nachts sich Gruselgeschichten unter der Laubhütte erzählt oder was weiß ich denn, ne? Ist einfach eine Zeit der Familie, ne? Des Zusammenkommens. Und das Laubhüttenfest hat Gott befohlen, als Erinnerung, als Gedenken daran, dass er sein Volk aus Ägypten geführt hat, aus der Welt, an einen Ort, die er für sein Volk bestimmt hat und dass er dafür gesorgt hat, für jeden einzelnen Tag für Tag, so dass wir alles haben, was wir brauchen, an Kleidung und an Essen und Trinken, an Wärme und Schutz und Leitung. Ne? Und daran soll sich das Volk erinnern. Warum? Nicht, weil sie sich erinnern sollten, dass Gott das mal gemacht hat, sondern sich erinnern sollen, jedes Jahr aufs Neue, ich bin bei euch, ich bin euer Gott, ich bin euer Fürsorger, ich beschütze euch, ich leite euch und ich trage euch. Ich tue die Wunder für euch und nicht für mich. Und ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk und ich weiß genau, was ich euch bereite, was Gutes. Ich gebe euch Namen, ich gebe euch eine Familie, ich gebe euch Aufgaben, jedem so entsprechend, wie ich dich gemacht habe. Und das war das Fest. Ihr seid jetzt eine Gemeinschaft, ein Mann, ein Leib. Das, was wir durch Jesus haben, wo wir feiern können und uns freuen können an seiner Gnade und seiner Freundlichkeit. Das sind unsere Gottesdienste. Und sie fangen dann auch die anderen Feste zu machen zu der richtigen Zeit. Ja. Beim Laubhüttenfest gab es doch das war im Oktober, glaube ich, halt zur Erntezeit. Und du hast dann die Erstlings-Dings auch gebracht. Ne. Es war einfach Freude da. Das Land war reich, die Leute hatten genug zu essen. Da war kein Warten auf Essen oder so, sondern es war einfach, ja, Party. Ne. Und ich fand es halt schön, so, ihr Gottesdienst ist, ihr Tempel hier, ist eigentlich genau das, was Jesus aus uns gemacht hat. Also das, was kommen muss, ist, dass der Mensch sich wahrhaftig entscheidet, die Welt zu verlassen und verlassen zu wollen und nicht mehr von der Welt zu sein, von den heidnischen Völkern, die dort sind, sondern eine neue Gesinnung kriegen, ne? Und dann Gott annehmen und Gerechtigkeit kriegen. Unser Brandopfer ist Jesus, ne? Nur, dass wir nicht mehr opfern müssen, sondern wir dürfen immer wieder nur umdrehen. Das finde ich echt krass, im Alten Testament zu sehen, so, dass der Mensch, der sich von Gott abgewandt hat, und der Grund war ja, dass sie ihren ersten Tempel verloren haben, weil sie Götzendienst betrieben haben, und weil ihr Herz sich von Gott entfremdet hat und entfernt. Ne? Dass sie jetzt hier Leiter haben und zusammen sind und einfach wieder Gott an erste Stelle setzen. Für mich ist das auch eine Warnung, oder ich will da warnen, so an jeden, der vielleicht irgendwann mal zuhört und den es betrifft. Du machst einen Riesenfehler und du hast einen falschen Gottesdienst, wenn du anfängst, den Tempel zu bauen. Zuerst muss die Beziehung zu Gott da sein und das muss das Entscheidende sein, worum es geht. Und ansonsten baust du parallel dazu einen Tempel auf der rechten Seite oder der linken. Und der sieht zwar aus, so wie du dir Gott vorstellst, aber es ist nicht Gott. Und da ist nicht Gott drin und der wird auch nie drin wohnen und reden. Ja. Unser Gottesdienst ist geistlich. Und der Tempel, den Jesus gebaut hat, ist geistlich. Weil der Tempel, den die hier so mühsam über 90 Jahre bauen, ne, und die Mauern und die Stadt, der wird bald wieder zerstört und weg. Weil Gott kommt und er sagt, nee, ich baue euch einen Tempel. Ich baue mir einen Tempel. Und da werde ich wohnen. Und der wird mir Ehre bringen. Und das sind wir. Und da können wir mit Freude erfüllt sein, unseren Gottesdienst da zu feiern, mit unserem Gott, der innewohnt so in uns. Wir beten nicht zu Steinen oder wir beten nicht zu irgendeinem Altar, den wir mit Händen gemacht haben, sondern für uns wurde alles gemacht. Und es kommt die Zeit, wo der Tempel neu gebaut wird, ne? Der physische Tempel in Jerusalem. Und in der Zeit dann werden die Juden auch zusammenkommen, ne? Ob jetzt wegen Verfolgung gezwungen oder aus freien Stücken, weil der Geist auf ihn kommt, wie hier bei dem Juden. Aber sie werden sich sammeln in Jerusalem und sie werden einen neuen Tempel bauen. Das steht in der Offenbarung. Nur dass der, der dort baut und der, der dort sitzt und regiert, dann der Antichrist ist. Und dann werden die Juden ihre Augen sich öffnen und sie werden erkennen, wo der wahre und was der wahre Tempel Gottes ist. So, und sie werden zu lebendigen Steinen. So, das ist eine Sache, auf die wir noch warten, auf die ich mich freue. Dazu die Brandopfer für jeden, den Herrn eine freiwillige Gabe darbrachten. Fand ich auch interessant. So, die, die freiwillig kommen und Gott noch mehr geben, als sie müssen, in ihrer Anbetung, in ihrer Wertschätzung, in ihrem Lobpreis, in ihrer Hingabe, weil diese Brandopfer, diese freiwilligen Gaben, die dazugegeben werden, die haben nichts mit der Errettung zu tun. Paulus hat gesagt, ich bin ein Trankopfer zum Brandopfer. Ich bin eine zusätzliche Gabe, einfach nur, um Gott noch mehr Ehre zu geben, um es voller zu machen, um es schön zu machen, um zu bestätigen, ich bin begeistert, wenn du es willst. So. Aber das Schöne ist, die haben noch mehr Brandopfer bekommen. So. Der, der gibt, der empfängt um einiges mehr, als der, der tut, was er tun muss als Christ. Und am ersten Tag des siebten Monats, um Vers 7, sie gaben aber den Steinmetzen und Zimmerleuten Geld und den Leuten von Zidon und Tyros Speise, Trank und Öl, dass sie Zedernholz vom Libanon auf dem Meer nach Jepho brächten, wie es ihnen Kyros, der König von Persien, erlaubt hatte. Parallel dazu läuft aber schon die Beschaffung der Materialien. Aber da die hier viele Feste feiern, hat es eine Zeit gedauert, bis sie anfangen konnten oder bis sie angefangen haben mit dem Tempel. Und im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft bei dem Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, also zwei Jahre hat es gedauert, begann Serubabel, der Sohn Shealtiels und Jeshua, der Sohn Jozadaks und ihre übrigen Brüder, die Priester und die Leviten und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, und sie bestimmten die Leviten von 20 Jahren an und darüber zur Aufsicht über das Werk am Haus des Herrn. Und Jeshua samt seinen Söhnen und Brüdern und Kadmiel samt seinen Söhnen, die Söhne Jehudas, die traten an wie ein Mann. Da kommt's wieder. Und das ist super wichtig. Wenn eine Sache die Gemeinde zerstört, dann ist es Spaltung. Da, wo mindestens zwei Menschen sind, da muss darauf geachtet werden, dass Einheit herrscht. Das ist in der Ehe so, das ist aber auch zwischen Eltern und Kindern so, das ist mit Freunden so oder auf Arbeit oder sonst wo in der Gemeinde und größeren Versammlungen. Das ist mit uns und Gott so. Da, wo Satan reinkommt und das, was alles zerstören soll, ist, dass er eine Trennung machen möchte. Dass Zwietracht da drin ist, vielleicht Bitterkeit und Wut oder Zorn oder Eifersucht oder Straucheleien oder ein Tratschen oder sonst irgendwas. Ja. Paulus hat das immer wieder ermahnt zu den Gemeinden, hat gesagt, so, ihr seid ein Leib, ihr seid viele Glieder, aber ein Leib und ihr habt einen Haupt, das ist Jesus. Und ihr müsst zusammen sein, da darf kein Sauerteig sein, nichts, was irgendwie brodelt im Inneren, so, weil das verunreinigt. Ne? Weil das gibt Trennung und Spaltung. So. Wir haben ein Evangelium, sagte, wir haben einen, folgen einem Geist, wir sind unter einem Herrn, in einer Liebe, so mit. Und wenn da irgendwas ist, so, dann diskutiert er nicht drumherum, sondern betet, dass derjenige noch zur Erkenntnis kommt, wenn es wirklich wichtig ist. Ja. So. Seid einer Gesinnung, seid verbunden im Band der Liebe, steht im Philipper. So ein, ja. Und das ist wichtig, dass wir darauf achten, so, dass wenn einer Probleme hat mit dem anderen in der Gemeinschaft, so, und dass das gleich angesprochen wird, dass man drüber redet. Ja. So, manchmal ist es weiser, nicht zu sagen, darüber ein bisschen Zeit zu lassen, drüber nachzudenken. Vielleicht fehlt einem es ja an Erkenntnis. So, und dann gibt Gott einem das. Manche Sachen regeln sich von allein, aber wenn da eine Sache ist, die beständig weiter brodelt, so, dann ist es weise, das anzusprechen. Ich weiß noch damals, als Gott uns rausgeschickt hat oder mir gesagt hat, so ein, es geht bald los. Das war ein Jahr, bevor es wirklich losging. Also saß ich da ein Jahr lang mit gepackten Koffern, wenn du so willst, im Gottesdienst und hat dauert in meinen Dienst, ne? So, und meine Aufgabe, meinen Platz dort, und dann war noch das Schlechtmachen vom Pastor in der Leitung und seine Schwächen laut machen, und dann wurde die Gemeinde gespalten, es wurde immer unzufriedener, und ich wurde auch unzufriedener, das ist halt ein Sauerteig, der rumgeht, ne? Und du sitzt halt da und es wird schlimmer und schlimmer, und im Nachhinein wünsche ich mir, hätte ich nur einfach mit Kurt geredet, das angesprochen, gesagt, wie ich gerade empfinde, weil es wurde nicht besser, ne? Es war so schlimm, dass ich zum Lobpreis rausgegangen bin, weil ich nur krummelig da saß und sauer, ne? Ich habe eine Menge verpasst in dem Jahr. Ist auch eine Menge kaputt gegangen, und dadurch, dass ich zugelassen habe, dass überhaupt Zwietracht entsteht in mir und dieses bittere Gefühl aufkeimt, und ich nicht dagegen angegangen bin laut, weil alleine habe ich es nicht hinbekommen mit Gott, wurde ich auch geistlich blind und habe meine Aufgabe als Ältester, hatte keine Erkenntnis, keine Weisheit, um da Ordnung reinzubringen, weil ich nur mit mir beschäftigt war. Wir stehen hier wie ein Mann, ne, oder wie eine Braut, als Leib Christi. Also lass nicht zu, dass Satan dich irgendwie trennt und es schafft, so von diesem Leib. Ne. Und die Leitung kommt hier, und auch sie ist in Einheit, und das ist wichtig. Ich habe das gesehen, diese Kämpfe, wenn mehrere Älteste da sind und jeder hat eine andere Ansicht und jeder denkt, er hat die dicksten Eier, ne, und muss sich durchsetzen und kämpfen, so, und für seine Überzeugung, und das nur zu Bruch. So, da geht es nichts voran. Und das, was man baut, ist leider das Falsche im Endeffekt. Sie traten an wie ein Mann, um Aufsicht zu führen über die, welche das Werk am Haus Gottes taten. Auch die Söhne Henadas samt ihren Söhnen und Brüdern, die Leviten. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten, stellten sich die Priester in ihren Gewändern auf mit Trompeten, und die Leviten, die Söhne Asafs, mit Zimbeln und dem Herrn zu loben nach der Anordnung Davids, des Königs von Israels. Ich finde das schön. Sie stehen da und die fangen an, und das Erste, was du machen musst, ist, der Grund zu legen. Das sind weise Bauleute hier. So, den Eckstein zu setzen und zu sehen, der dir ansagt, welche Richtung es geht. Wie das ganze Konstrukt gedreht sein soll. Und wir wissen, was Jesus gesagt hat. Wir kommen zum Glauben, wir treffen die Entscheidung, ich will mit der Welt nichts mehr zu tun haben. Ich gehöre zum Reich Gottes. Und dann gehst du an den Ort, wo Gott dich haben will, und tust den Willen Gottes, nämlich bei ihm zu sein, zu seinem Volk zu gehören. Und du nimmst das Opfer an, Jesu Christi, und du wirst verwandelt. Bist heilig geworden, bist gerecht geworden, und alles, was du warst, zählt nicht mehr. Und wird auch nicht mehr zählen. Außer in deinem Kopf. Aber vor Gott zählt es nicht mehr. Es ist weggeschmissen, es wird nicht mehr rausgeholt. Und du fängst an, Gottesdienst zu erleben und Gott zu preisen und ihm zu dienen. Du lernst von ihm durch dein Wort, was er Großes getan hat und was er Großes tut für dich. Dass er dich rausgeführt hat im Endeffekt aus Ägypten. So, dass er der ist, der dich versorgt mit allem, was du brauchst, ob geistlich, seelisch, psychisch, ist egal. Und er ist der, der dich leitet, und zwar gut. Der dich bringt an wunderbare Orte. Und wenn du durch Wüsten gehen musst, dann sorgt er dafür, dass immer wieder zur richtigen Zeit diese kleinen Inseln kommen, diese Oasen. Zum Ausruhen, zum Entspannen. Er ist der, der uns versorgt und der uns Heimat gibt und Familie gibt, der uns zu Priestern macht, uns eine Aufgabe gibt. Und wir müssen uns entscheiden, will ich arbeiten? Bin ich ein Christ, der anpackt und der tut, um zu bauen, was Gott da macht, um Teil zu sein, um zu an genannt zu sein mit Namen, so, oder bin ich ein Urlaubschrist? Ne? Bleib dann lieber zu Hause in meinem Haus und guck den anderen mal zu, bring mal eine Limo, so ist ja heiß heute. So, ich gehe dann mal in den Pool, mach's gut. So, ne? Du entscheidest dich, wo du bist. Und wenn du arbeitest dort, dann wird dein Grund gelegt und dann bist du dabei und der Grund ist Jesus. Und auf diesen Grund kannst du bauen, und zwar sicher. Warum? Weil du schon mit Gott im Verein, vereint bist. Und da kommt Jesus. Und wenn Jesus deine Grundlage ist im Glauben, so, dann kannst du nur dastehen mit Trompete und mit Zimbel und einfach nur Gott loben und ihm danken. So. Loben und danken. Vers 11. Und sie stimmten einen Wechselgesang an und dankten den Herrn und sie lobten ihn, dass er so freundlich ist. Und dass seine Gnade ewiglich währt über Israel. Dafür lobten sie ihn. Das haben sie am Brandaltar entdeckt. Und in den Festen, die Gott verordnet hat, im Gesetz Mose. Warum? Und was das überhaupt bedeutet? Und warum sie diese Feste überhaupt feiern sollen? Woran sie da überhaupt denken sollen, wenn sie die Feste machen? Warum zwingt uns Gott, Feste zu feiern? So wie wir unsere Feste bekommen haben von Jesus. So ein, ne, wir haben die Taufe bekommen. Wir haben das Abendmahl bekommen, ein Fest, das wir immer wieder feiern sollen, ne? Zum Gedenken, so wie das Laubhüttenfest. So ein, und das Volk feiert und das Volk sieht und das Volk erkennt durch ihren Gottesdienst und durch das Gesetz, das Gott gegeben hat, Gott. Und das, wo sie hinkommen, ist ein ganz neuer Punkt als der Punkt, wo sie waren vor den 70 Jahren. Weil da hatten sie ein falsches Bild von Gott und einen falschen Gottesdienst und haben ihn nicht erkannt. Und jetzt stehen sie hier und haben Gott erkannt. Und sie loben und preisen ihn, weil er so freundlich ist. Und weil seine Gnade ewig währt. Du bist ein guter Gott, heißt das. Und das ganze Volk steht da wie ein Mann und preist Gott für seine Freundlichkeit und seine Gnade. So, mich hat das bewegt, als ich es gelesen habe heute. Und sie dankten ihm. Sie dankten dem Herrn und sie lobten ihn, dass er so freundlich ist. Und dass seine Gnade ewiglich währt über Israel. Und das ganze Volk lobte den Herrn mit großem Freudengeschrei darüber, dass nun der Grund für das Haus des Herrn gelegt war. Wenn dein Grund gelegt ist im Glauben, im Evangelium, lehrt Petrus und Jesus dann, und Paulus und alle. So, wenn dein Grund gelegt ist und Jesus dein Grund ist, so, und dein Gottesdienst unabhängig von diesem Tempel stattfindet und sauber ist, so dann ist egal, was du tust, das, was dort drauf gebaut wird, wird Ehre geben und Lob für Gott. So wie wir letztens gelesen haben, denn wir sind die lebendigen Steine vom Tempel. Jeder einzelne von uns. Und egal, was da ist, wenn dein Gottesdienst stimmt, und Paulus hat gesagt, mein ganzes Leben, jede Sekunde meines Lebens ist ein Gottesdienst. Und wenn dein Gottesdienst stimmt und deine Opfer, die du bringst, die richtige Wahrnehmung haben und Erkenntnis, warum du überhaupt diese Feiern feierst und warum du überhaupt an diese Sachen denkst. Und, wenn du auf Jesus stehst und das bedeutet ein Grund, der trägt alles, der hält alles, der hält diese Steine. Der Tempel steht zwar da, aber das, was den Tempel hält, ist dieser feste Grund. Ohne den Grund würde die Natur kommen und die Gewalten und den Tempel würde wegwischen. Mit der Bundeslade und mit allem. So, auch Gott hat das gesehen. Unsere Leben als Menschen hat gesagt, ihr braucht einen festen Grund, auf das ich bauen kann, damit ihr wirklich ewiges Leben habt und sicher steht. Und ohne Jesus, ohne unseren Grund, hätte Gott sonst was mit uns bauen können, mit sonst was noch, mit tausenden von Gesetzen mehr. So, hätte keinen Bestand gehabt. So, und deswegen kam Jesus. Und deswegen ist es so wichtig. Und wer diesen Grund hat, ist sicher. Denn dann ist Gott der Chef und der baut da drauf, was ihm gefällt. So. Und der Tempel, den er baut mit uns und durch uns alle weltweit, so, der ist herrlich. Der ist wunderschön. Viel schöner und viel kostbarer, als wenn es Gold wäre oder Juwelen oder Edelsteine. Das ist eine Herrlichkeit und ein Schatz, so, der ewig Bestand hat und ewig kostbar bleibt. So wie wir es in der Offenbarung sehen, dass das, was wir hier als kostbar sehen, ne, Gold und Edelsteine, das ist Dreck. So ein, an dem Ort, den Gott für uns macht, die neue Welt. Das sind die Straßen. Das ist Staub. Das wird keinen Wert mehr haben. Das wirst du zuhauf sehen. So, da kannst du die Taschen vollstopfen, wie du willst. Es ist kein Reichtum. Ja, teuer, Tasche voll Dreck. Super. Ne? So ein, aber dort zählt eine andere Währung. Dort ist was anderes kostbar. Ne? Und die Liebe bleibt für ewig. Die Beziehung zu Gott, die rein ist und gesund, die bleibt ewig. Sie freuten sich, dass der Grund gelegt ist. Und ja, auch ich will mich immer und immer wieder freuen wollen an Jesus, an der Milch, am Evangelium, so an meiner Erwählung, meiner Rettung, dass da ein Gott da ist überhaupt und dass dieser Gott auch für mich ist und mit mir ist. So ein, es ist schade, wenn mein Leben danklos wird und preislos und das ist wertlos. Ne? Weil dafür sind wir erschaffen und gemacht. Ich würde mich freuen. Also muss ich mir Zeit nehmen und zu diesem Grund kommen und ihn mir angucken. Mal dran klopfen, wie fest er ist. Und das tut er. Ne? So ein, bringt uns dazu, immer wieder ihn zu prüfen. Aber je so oft ich Gott auch prüfe, ich werde nie enttäuscht. Sondern er bestätigt immer wieder aufs Neue, dass er freundlich ist und voller Gnade und für mich ist. Vers 12. Aber viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupter, die den früheren Tempel gesehen hatten, die weinten laut, als der Grund für dieses Haus vor ihren Augen gelegt wurde, während viele ihre Stimme zu einem Freudengeschrei erhoben. So dass das Volk das Freudengeschrei nicht unterscheiden konnte von dem lauten Weinen im Volk. Denn das Volk erhob ein großes Jubelgeschrei, so dass man den Schall weithin hörte. Ne? Das ist eine Party. Das ist mal Lobpreismusik. So ein, ne? Die rockt das ganze Land. Alles wackelt. So ein, da sind Leute noch drunter, die den alten Tempel gesehen haben. Ganz live und ganz echt. Ne? Vielleicht als Kinder. So ein, vielleicht als ganz junge Männer, keine Ahnung, so ein, manche werden ja älter. Aber sie sehen dann diesen Grund, der jetzt gelegt ist und wie klein der ist und denkt an all die Herrlichkeit, zu der Salomo fähig war. Da war viel mehr Gold und viel mehr Silber, viel mehr Möglichkeiten von Holz und Zedernholz, von all diesen Herrlichkeiten, ne? So ein, und jetzt steht da halt ein Kasten. So ein, und trotzdem freuen die sich auch, aber auf der anderen Seite, denke ich, weinen die, weil sie sehen, was es gekostet hat. Und es gibt Menschen, die die Herrlichkeit Gottes gesehen haben und der Tempel, den sie gesehen haben, diese Gemeinschaft mit Gott, das, was er in ihrem Leben gebaut hat, war herrlich und wunderschön und bunt. Ne? Aber die sich dann von Gott entfremden, weil sie zu viele Götzen reinnehmen in ihren Götzendienst. Und Gott wird, muss sie züchtigen, so wie er hier in der Zeit die Juden gezüchtigt hat. Und sie werden der Welt übergeben, Satan übergeben. Ne? Aber da steht halt, sie werden Satan übergeben, um sie zu retten, um sie zu halten, um sie wieder zu dem Punkt zu bringen, dass sie zurückkommen nach Jerusalem, um wieder von neuen Brandopfer darzulegen. So. Diese Menschen, auch wenn sie Gott verlassen haben, haben trotzdem nicht Jesus verlassen. Ich kenne viele, die gerade in der Welt leben und in Sünde, aber trotzdem halten sie fest an Jesus. So, und ich bin nicht Gott, dass ich sagen kann, das geht nicht und die sind jetzt verloren. Dafür habe ich viel zu viel Gegenbeweise, dass Menschen zurückgekommen sind aus der Welt und dann nur noch Kopf geschüttelt haben, so wie es Israel passiert in der Zeit des Antichristen. Ne? Wo sie ihre Augen geöffnet werden, dann kommen sie zu Gott zurück. So. Aber das Leben hat sich dann verändert, zum Teil. Ne? Halte fest an dem, was du gerade hast. Und sei nicht doof. So. Indem du das wegschmeißt durch Lust und Vergnügen und durch Sinnlosigkeiten, die zu nichts nütze sind als zum Verderben, ne? Schmeiß nicht diesen Gottesdienst weg, den du jetzt hast. Die Stimme von Gott, die du jetzt hörst, so ein, durch irgendwelche Götzen, irgendwas, was dir Reichtum scheint. Für mich ist das eine Warnung, weil ich möchte nicht da sitzen, irgendwann meinen Gottesdienst haben, den Grund sehen, Jesus auf Jesus sehen und einfach nur weinen, weil mein Leben vorher viel schöner war mit ihm. Und jede Sünde kostet. Und ich habe den Preis schon oft gesehen bei Leuten. Es kostet. Auf jeden Fall, wenn man zurückkommt. Und nicht immer läuft es bei jedem dann gleich genauso weiter wie damals. Aber das, was wichtig ist, ist zu wissen, wenn Gott jemanden Satan übergibt und der Welt und seinen Lüsten und Begierden und seinen Götzen und den Menschen einfach loslässt, damit er sich seinen Götzendienst hingibt und tanzt nackt und sich besäuft und was auch immer, wir dürfen halt nicht vergessen, Gott ist freundlich und Gott ist gnädig. Und Gott geht diesem einen Schaf nach. Ja. Und dieses Schaf soll zurückkommen. Und Paulus sagt, und wenn er zurückkommt, dann richtet ihn nicht. Dann freut euch. Betet dafür, dass er zurückkommt. Und solange wir noch draußen ist in der Welt, wenn ihr Kontakt habt mit ihm oder ihr, dann seid gnädig, seid freundlich, voller Liebe. Dann behandelt ihn so, wie ihr jeden Gottlosen da draußen behandelt, der Jesus nicht hat. Mit Wertschätzung, so mit Hingabe, mit Leidenschaft, wo du dich selbst rein investierst und opferst und dir nur alles Erdenkliche möglich ist, wenn er dir auf dem Herzen liegt oder sie, dass sie irgendwie zum Gottesdienst zurückkommt. Dann sterb, damit derjenige leben kann. Dann verleugne dich, damit derjenige geehrt wird und erhöht wird. Dann segne und fluche nicht. Du kannst deinen Gottesdienst und deinen Tempel, den du da gerade hast und den Gott baut oder du meinst, Gott baut, die Festtage und die Gesetze, die vorgelesen werden, der Grund, der gelegt ist, Jesus, du siehst an deinem Herzen und an deiner Gesinnung, wenn du auf diesen Grund siehst, auf deinen Lobpreis siehst, und damit meine ich nicht, ob du singst oder nicht, ist egal, sondern aber, wenn du auf den Grund siehst und deine Anbetung im Herzen siehst, dann kannst du sehen, ob du falsch baust oder nicht. Wenn du nicht erkennst, dass Gott freundlich ist und gnädig und für dich, dann würde ich dir raten, schnell umzudrehen und dich daran zu freuen, zu wissen und zu lesen, dass Gott freundlich ist und gnädig. Dass er all die Feste nur gibt, damit du es nicht vergisst, wenn der Widersacher kommt und dich verdrehen will. Ne? Wir haben Grund zum Feiern, Leute, und Abendmahl, was ich jetzt nicht vorbereitet habe, weil es nicht geplant war, aber Abendmahl ist nur dazu da, um uns zu erinnern, dass Gott freundlich ist und gnädig, bis in alle Ewigkeit. Dass Gott für uns ist und mit uns sein will. Dass er alles gelegt hat und alles getan hat, damit wir frei sein dürfen und glücklich. Das Abendmahl darf dankend und jubelnd und voller Geschrei, wenn es sein muss, genommen werden. Und ein Jubelgeschrei in der Gemeinde ist für mich nichts Hypercharismatisches oder Sektiererisches oder Falsches. Ich bin Deutscher, ich bin ziemlich deutsch, es liegt mir irgendwie nicht in den Genen. Ne, aber ich kenne andere Kulturen, da ist es ganz normal, die schämen sich da nicht. Ne? Und wenn die dankbar sind, dann wird das halt äußerlich sehr sichtbar. Ne? Wir können es dafür eher aufschreiben oder malen, ne? Aber ich finde, das ist trotzdem eine wundervolle Eigenschaft, die ich mir gern wünsche, aber an die ich nicht arbeite, weil es wäre peinlich. Aber wenn du einen Bruder siehst, eine Schwester, die jubeln kann im Gottesdienst und Fahnen schwingt und sich dabei freut, einfach zur Ehre Gottes, dann richte die Person nicht, weil dann ist die in dem Moment vielleicht echter als du. Dankbarer als du. Und hat es mehr geschnackt, was er eigentlich hat an Jesus. Ne? Heißt so nicht, dass wir jetzt bitte anfangen mit Fahnenschwingen hier oder sonst was. Oder mit Trompeten oder was. Schafferhornblasen während Gottesdienstes. Ne, aber ich sag nur, manchmal ist es gefährlich, Dinge zu richten, die einem selbst nicht liegen, ne? So, weil man damit einen Teil von Jesus auch klauen kann oder blind macht. So. Das Volk hier weiß, wofür es feiert und das jubelt. Und das macht seinen Lobpreis und seinen Dank für Gott und den Namen Gottes und die Ehre, als Volk Gottes zu sein, so laut, dass die Nachbarn draußen es hören. So. Von daher schäm dich nicht, wenn du Lobpreis machst oder so, dass du gehört wirst vielleicht, das peinlich ist. Ich glaube ganz im Gegenteil, so. Das, was die Leute hier nur einmal im Jahr hören zu Fußball, ne? Jubelgeschrei aus den Wohnzimmern, so und Freude und Dank, so das dürfen die ruhig mal ein ganzes Jahr von der Gemeinde haben, oder? So, von daher schäme dich nicht für Jesus. Die Welt tut's auch nicht für ihr Fußball oder für sonst was. So, ne, für ihre Götzen und Götter, die da singen und tanzen und Schauspielern und angebetet werden. So, warum sollte ich mich für meinen Gott schämen und dafür, dass ich dankbar bin, so eine Freude habe? So, ja, du bist ein guter Grund, gefeiert zu werden. So, und ich danke dir, dass du gelegt bist in unserem Leben, dass wir jetzt sicher stehen und einen Platz haben in der Anbetung. Ja, dass die Reinigung aber und die Gemeinschaft vor diesem Bau steht, das du gerade baust. Ja. Ja, unsere Beziehung ist das, wofür du alles getan hast. Und dafür danke ich dir. Ja, du bist ein wundervoller Gott. Und ich bin so froh, dass ich wirklich einen freundlichen, gnädigen Gott getroffen habe und kennenlernen darf. Ja. Vor dem ich mich nicht fürchten muss. So, aber vor dem ich mich fürchte. Einfach nur, weil du so wundervoll bist. Ja. Da ist nichts in mir, was irgendwie rebellieren möchte gegen dich oder was sich gegen dich stellen will, sondern alles in mir wehrt sich dagegen, wenn mein Fleisch das will. Denn ich fürchte dich aus Liebe und nicht aus Angst. Ja, weil du wirklich heilig bist und erhaben, aber doch so freundlich und so gütig und so gnädig zu uns. Danke, dass du mir zu Hause gegeben hast, Familie, Namen. Ja. All das, was ich in der Welt gesucht habe und vermisst habe, habe ich bei dir gefunden. Und es wird immer mehr mit jedem Tag. Mich mit Zeit nehmen und über dich nachdenken. Ja. Ich will wachsen in der Erkenntnis, um dankbarer zu werden. Und du hast es verdient, dass dein Volk dir zujubelt. Also bitte erhebe uns und lehre uns Gottesdienst. Ja, und mach du uns zu einem Mann oder zu einer Frau, was auch immer dir gerade gefällt, ja. Zum Amen.